Deutschlandfunk. Der Tag.
The following people are wanted for genocide by MICT. Félicien Kabuga, Protem Hiranya, Augustin Bizimana.
Immer noch fahnden internationale Ermittler nach Verantwortlichen für den Völkermord in Ruanda, auch 26 Jahre nach dem Massenmord an der Minderheit der Tutsi im Land. Einen Namen kann die Nachfolgeorganisation des UN-Strafgerichts jetzt streichen. In einem Vorort von Paris wurde am Wochenende Félicien Kabuga festgenommen, 84 Jahre alt. Er gilt als einer der Drahtzieher des Völkermords, als Förderer und vor allem als Finanzier des organisierten Massenmords an schätzungsweise 800.000 Menschen im Frühjahr 1994. Welche Bedeutung hat die Festnahme für die Aufarbeitung dieser Verbrechen? Darüber spreche ich mit meiner Kollegin Antje Diekans in Nairobi. Vorher aber geht es um die AfD und den offenen Machtkampf. Seit mit Andreas Kalbitz der Strippenzieher und der Stratege des rechtsnationalistischen Flügels aus der Partei geworfen wurde. Das ist der Tag hier im Deutschlandfunk. Ich bin Jasper Barenberg. Für Parteichef Jörg Meuthen ist die Sache offenbar ganz einfach. Andreas Kalbitz hat seine Zugehörigkeit zur rechtsextremen und inzwischen verbotenen heimattreuen deutschen Jugend verschwiegen. Damit ist sein Aufnahmeantrag bei der AfD aus dem Jahr 2013 hinfällig. Kalbitz ist also raus. So hat es der Vorstand der Partei auch entschieden. Damit ist die Sache aber wohl nicht ausgestanden. Problem 1, die Entscheidung fiel mit 7-5 Stimmen knapp aus. Dagegen gestimmt hat zum Beispiel Co-Parteichef Tino Chrupalla. Dagegen gestimmt hat zum Beispiel Alice Weidel, immerhin erste Vizechefin der Partei. Strikt dagegen ist auch Alexander Gauland, Ehrenvorsitzender der AfD und nebenbei ja auch noch Fraktionschef im Bundestag. Problem 2, seit dieser Entscheidung sind die Anhänger des Flügels ordentlich auf den Barrikaden, vor allem in Ostdeutschland. Und wen wundert's, die schärfste Drohung kommt wie immer von Björn Höcke.
Wer die Argumente von Parteigegnern aufgreift und sie gegen Parteifreunde wendet, der begeht Verrat. Die Spaltung und Zerstörung unserer Partei werde ich nicht zulassen.
Ein offener Machtkampf also in der AfD. Darüber können wir jetzt mit Volker Fintermer in unserem Hauptstadtstudio sprechen. Hallo Volker.
Hallo Jasper, ich grüße dich.
Was aus der AfD gerade zu hören ist, das klingt ja nicht gerade danach, als sei die Auseinandersetzung um Kalbitz jetzt ausgestanden, sondern eher so, als ginge erst richtig los jetzt, oder?
Ja, davon muss man tatsächlich ausgehen. Und der O-Ton, den du gerade eingespielt hast, der ist ja geradezu symptomatisch, denn da spricht ja quasi der heimliche Parteivorsitzende. Ich werde das nicht zulassen, sagt Björn Höcke. Und das ist natürlich eine ganz andere Qualität, also sagen, wir werden uns jetzt dagegen zur Wehr setzen. Ich fand es aber auch schon erstaunlich, dass es überhaupt zu der Entscheidung gekommen ist. Denn das übliche Verfahren wäre gewesen, es gibt da eine Kritik, aber man kann Kalbitz nicht nachweisen. Und die AfD hätte das im Regelfall, wie sie es bislang eigentlich immer getan hatte, totgeschwiegen und klein geredet und gesagt, ja, da gab es mal eine rechtsnationale Vergangenheit, aber das Ganze ist nicht so schwerwiegend, dass wir jetzt politische Konsequenzen ziehen müssen. Dass jetzt aber Jörg Meuthen es tatsächlich geschafft hat, im Bundesvorstand 7 Leute auf seine Seite zu ziehen, das zeugt auf der einen Seite für sein persönliches politisches Engagement, dass es da tatsächlich einen Versuch gibt, der eher Gemäßigten die Partei dann doch stärker zu steuern, als es bislang der Fall war. Ich wäre aber skeptisch, ob das dann über den Bundesvorstand hinaus in die ganze Partei hineinreicht, ob er auch da die notwendigen Mehrheiten hat. Und die Forderung aus dem radikalen Lager lautet ja jetzt schon, dass es zu einem Sonderparteitag kommen soll, auf dem das dann alles zur Sprache kommen soll. Und wir wissen, auf Parteitagen hat der Flügel bislang immer sehr gut agieren können.
Das ist sehr interessant mit Jörg Meuthen. Wir wissen alle, er hat den Flügel und alle seine Vertreter, er hat sozusagen diese aggressive nationalistische Linie nicht nur geduldet, man kann ja auch sagen, er hat das ein Stück weit auch selbst mit befördert im Sinne von mehr Wählerstimmen. Warum jetzt diese klare Wende gegen Meuthen und warum jetzt dieser Erfolg knapp, aber immerhin im Bundesvorstand?
Ja, es kommen entscheidend zwei Dinge dazu. Das ist die Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Das war ja im vergangenen Jahr nicht mehr als nur eine Ankündigung, auch dass man den Flügel genauer hinschauen möchte. Aber eben die jüngsten Auskünfte vom Verfassungsschutz waren ja schon, dass der Flügel und vor allen Dingen seine beiden Kontrahenten Kalbitz und Höcke als rechtsextrem einzuschätzen sind. Und das heißt ja, die Teile der Partei werden mit nachrichtlichen dienstlichen Mitteln untersucht. Das heißt, alle, die im öffentlichen Dienst sind, müssen möglicherweise auch noch mit personellen Konsequenzen reden, rechnen, weil eben der Verfassungsschutz da diese Einstufung vorgenommen hat. Das heißt, spätestens da begann eine politische Debatte in der Partei, wie viel Radikalität dürfen wir zulassen und wo erhalten wir uns noch ein bürgerliches Antlitz? Und da gehört Meuthen natürlich zu den Verfechtern, die das von vornherein gesagt haben, er sei an einer konservativ-bürgerlichen Partei interessiert. Von ihm gab es ja auch vor wenigen Wochen erst diesen Spaltungsvorschlag nach dem Motto, dann müsste es eben zwei Parteien geben in naher Zukunft. Und dann ist er noch zurückgerudert, weil es eben da keine Unterstützung in der Partei gab. Und deswegen fand ich diesen Schritt vom vergangenen Freitag jetzt tatsächlich überraschend, weil das bedeutet nämlich, er versucht, diesen Streit tatsächlich auszufechten und hat bislang die Mehrheit im Bundesvorstand zumindest hinter sich.
Und wenn er jetzt diesen Streit ausfechten will, hat er denn gute Argumente auf seiner Seite? Es wird ja jetzt viel sozusagen über die rechtliche, über die juristische Seite in diesem Streit diskutiert. Du hast es selber erwähnt, die Kritiker, die Gegner dieser Entscheidung sagen, der hat ja gar nichts in der Hand, das ist ja gar nicht nachweisbar. Wir haben alle in der Zwischenzeit erfahren, dieser Aufnahmeantrag von Kalbitz ist ja gar nicht mehr auffindbar.
Ja, das ist das eine. Also da könnte man jetzt auch noch ein taktisches Spielchen möglicherweise unterstellen, dass dieser Aufnahmeantrag gar nicht mehr vorhanden ist. Aber es gibt auf der anderen Seite im Parteiprogramm der AfD den Unvereinbarkeitsbeschluss mit rechtsextremen Bestrebungen, zu dem dann auch diese heimattreue deutsche Jugend zählen würde. Und da steht ganz klar, wer diesen Gruppierungen einmal angehört, und da zählt auch die NPD und andere dazu, der kann nicht Mitglied der AfD sein. Und wenn es da entsprechende Verstrickungen gegeben haben sollte von Andreas Kalbitz, dann finde ich, spricht die rechtliche Lage erstmal dafür, dass er tatsächlich nicht Parteimitglied sein dürfte. Das andere ist, kann man ihm das jetzt noch nachweisen oder nicht? Und daran machen es ja alle andere, wie zum Beispiel auch Alexander Gauland fest, also die Hoffnung, dass man es ihm nicht nachweisen kann. Hören wir mal rein.
Juristische Auseinandersetzungen werden nicht mit Mehrheit entschieden. Entweder es ist rechtlich einwandfrei, dann habe ich überhaupt kein Problem, dann muss man das politisch bewerten, oder es ist von vornherein rechtlich nicht haltbar. Der Auffassung bin nicht nur ich, und insofern ist es natürlich politisch wie rechtlich falsch.
Und da kommt der alte Gauland durch, der tatsächlich immer ganz vehement dafür argumentiert, dass man alles unterlassen soll, um die Partei auch in irgendeiner Form zu spalten, weil er natürlich jetzt in der Situation eine mögliche Spaltung fürchtet.
Was wir als erstes jetzt also erleben werden, ist ein langes rechtliches Tauziehen von Anwälten.
Das wird man sehen müssen. Da muss natürlich jetzt das Schiedsgericht der Partei prüfen, inwieweit diese juristischen Fragen zu klären sind. Aber die eigentliche Debatte geht noch viel weiter. Es gibt ja schon den klaren Antrag, dass es alsbald zu einem Sonderparteitag kommen soll. Also die politische Abrechnung, die wird mit der juristischen am Ende nichts zu tun haben. Und die Bestrebung, du hast den O-Ton von Björn Höcke ja eingespielt, da geht es um Verrat in deren Wahrnehmung. Und was man mit Verrätern macht in der AfD, war bislang zumindest immer, dass sie abgestraft werden, dass sie bei nächster Gelegenheit zumindest abgewählt werden, so wie das mit all denen geschehen ist, die im vergangenen Jahr den Brief gegen den Flügel formuliert haben. Die sind auf dem Bundesparteitag dann auch alle aus entscheidenden Ämtern abgewählt worden, spielen heute keine Rolle mehr. Und das dürfte natürlich auch der politische Versuch sein, derjenigen aus dem Flügel so diese Wogen zu kletten, weil der Flügel hat auf der anderen Seite kein Interesse daran, die Partei zu spalten. Es geht darum, dass die Partei möglichst mächtig, möglichst stark ist und eben viele integriert kann. Und insofern vermute ich mal, dass schnell versucht wird, die entsprechenden Leute aus dem Bundesvorstand, alle sieben, die dafür gestimmt haben, also zumindest Jörg Meuthen und Beatrix von Storch, abzustrafen, also abzuwählen.
Und das ist dann der ganz große Showdown in den alten Grabenkämpfen, Ost gegen West, Gemäßigte gegen die stramm Rechten?
Naja, das wird dann jetzt tatsächlich die spannende Frage, ist man auch in der Lage, da die entsprechenden Mehrheiten für zu organisieren? Bislang hat man ja dem Flügel, den es ja eigentlich nicht mehr geben soll, immer unterstellt, dass er 30-40% der Partei organisiert hat. Auf Parteitagen war er aber immer die mächtigste Gruppierung, weil er nach wie vor am besten organisiert ist. Und dem standen dann die bürgerlichen, eher bürgerlichen Kräfte immer ein Stück weit hilflos gegenüber, weil sie eben keinen guten Organisationsgrad haben, weil sie sich als freiheitliche Individuen verstehen, die längst nicht so gut in Strukturen verhaftet sind wie der Flügel, wo zum Beispiel Andreas Kalbitz eine zentrale Rolle spielt. spielt bei all diesen organisatorischen Fragen. Und insofern dürfte das auf einem möglichen Parteitag schon ein Showdown werden, wer da tatsächlich welche Mehrheiten organisieren kann. Und ich komme darauf zurück, Jörg Meuthen hat seine Mehrheit im Bundesvorstand organisiert, aber ob das auch für die Partei gilt, da würde ich im Moment noch ein Fragezeichen setzen wollen.
Und würdest du auch sagen, weil ja jetzt vor allem formal und gar nicht inhaltlich diskutiert wird, von Seiten der AfD jedenfalls, niemand redet darüber, dass das eigentlich nicht geht, dass einer mit solcher einer Vergangenheit und solchen Aussagen, die der Verfassungsschutz jedenfalls als rechtsextrem einstuft, dass der nicht in der Partei sein kann. Darüber redet im Moment niemand, sondern man bezieht sich auf sehr formale Gesichtspunkte. Ist das denn trotzdem von Seiten Jörg Meuthens beispielsweise eine wirklich ernsthafte und glaubwürdige Auseinandersetzung um den rechten Rand und die Abgrenzung in der Partei?
Also bei Meuthen würde ich jetzt schon vermuten, dass das tatsächlich der Versuch der Abgrenzung ist. Ein sehr exemplarischer Versuch, weil ja tatsächlich Andreas Kalbitz eine der führenden Figuren des Flügels ist. Und es hängt dann maßgeblich davon ab, ob er dafür tatsächlich Rückhalt bekäme. Aber ich glaube, auf der anderen Seite, es wird wahrscheinlich eher sein politisches Ende bedeuten. Da wage ich mich jetzt mal ein Stück weit vor, weil in der Tat der Flügel besser organisiert ist und Mehrheiten zu organisieren weiß, was sich Jörg Meuthen in die Partei hinein im Moment jedenfalls nicht zutraue. Da hat er bislang auch, denken wir nur an sein Konzept zur Rentenversicherung und all das, was es geben sollte, immer wieder einen Rückzieher machen müssen. Da wurden alle seine Konzepte eingedampft. Und so vermute ich auch mal, würde es ihn auf einem Parteitag ergehen, weil ihm da die entscheidenden Mehrheiten fehlen. Und alle anderen, Alice Weidel, Tino Chrupalla, Björn Höcke, natürlich wissen, wie sie ihre Mehrheiten organisieren. Und insofern glaube ich, das ist der Anfang vom Ende des Parteivorsitzenden Jörg Meuthen, der hier eingeleitet wurde.
Der also auf Bernd Lucke folgt und auf Frauke Petri bei dem Versuch, die Zwiebel zu häuten. Und welche AfD haben wir dann, sollte es so kommen und Meuthen scheitert mit seiner Strategie?
Naja, wir nehmen ja im Moment eines wahr, auch die Radikalen treten ja im Moment wenig radikal auf. Da hat es auch eine Veränderung gegeben mit dem Verfassungsschutz im Nacken. Da wirkt vieles im Moment dann doch liberaler, als es dann vor ein, zwei Jahren noch geklungen hat. Also da gibt es eine gewisse taktische Zurückhaltung. Und die begründet sich allein darin, dass es darum geht, für die AfD möglichst schnell an die Macht zu kommen. Der Landtagswahlkampf in Sachsen-Anhalt nächstes Jahr spielt eine ganz zentrale Rolle. Da möchte man als erstes Mal als wirkliche Bündnispartner zur Verfügung stehen, nachdem Thüringen ja gescheitert ist. Und das sind die strategischen Optionen, hinter denen sich die Radikalen im Moment, was ihre Radikalität angeht, wirklich zurückhalten, weil es erstmal darum geht, politische Mehrheiten zu erringen und eben die Partei eben im Vorfeld nicht durch radikale Äußerungen zu opfern.
Dann bin ich gespannt, ob es so kommt, wie du sagst. Für heute danke,
Volker. Ich auch.
Am 6. April 1994 starb Ruandas Präsident, als sein Flugzeug beim Anflug auf die Hauptstadt Kigali von zwei Raketen getroffen wurde. Am nächsten Morgen explodierten Hass und Gewalt förmlich. Überall im Land stürzten sich Gruppen der Bevölkerungsmehrheit der Hutu auf Angehörige, vor allem der Tutsi-Minderheit. Sie wurden erschossen, sie wurden erschlagen, sie wurden mit Macheten zerhackt. Polizisten beteiligten sich, auch Angehörige der Armee. Etwa 800.000 Menschen starben. Und das in nur 100 Tagen. Warnungen hatten die Vereinten Nationen in den Wind geschlagen. Die Weltöffentlichkeit blieb weitgehend tatenlos. Bis vor 5 Jahren hat ein internationaler Gerichtshof Täter angeklagt und Urteile gesprochen. Nach 3 Angeklagten wurde aber weiter gefahndet. Einer wurde jetzt in Paris gefasst, Félicien Kabuga. Wie bedeutsam ist diese Festnahme so viele Jahre nach den Massenmorden? Aber zunächst einmal, wer ist überhaupt dieser Mann? Das habe ich vorhin meine Kollegin Antje Diekans gefragt, unsere Korrespondentin für den Osten Afrikas in Nairobi.
Der stammt aus ganz einfachen oder sogar ärmlichen Verhältnissen in Ruanda. Seine Eltern waren Kleinbauern, also die Familie hatte wirklich nicht viel Geld. Und Kabuga hat sich dann hochgearbeitet. Also erst hat er Zigaretten und Second-Hand-Kleidung verkauft und dann immer mehr Geld gemacht, bis er dann schließlich eine Teeplantage hatte und auch zahlreiche Immobilien. Dann war er einer der reichsten Männer in Ruanda. Ruander. Und in dieser Rolle hatte er dann auch Zugang zum engen Zirkel um den Präsidenten Habyarimana und war dann dabei, als der Völkermord quasi vorbereitet wurde. Also dieses Morden 1994, das hatte ja einen sehr langen Vorlauf. Die Hutu haben zum Beispiel schon über lange Zeit Hassbotschaften über die Tutsi im Radio verbreitet. Und Kabuga war damals verantwortlich für einen dieser Sender, die dann offen zum Morden aufriefen. Und das ist eigentlich jetzt der Hauptpunkt gegen ihn, er soll die Miliz aufgebaut haben, die später die Massaker dann verübte. Und kurz vor dem Völkermord, da kaufte er dann offenbar die Waffen für dieses Verbrechen. Das sagt Jean Damascène Bizimana, der ist Vorstand einer Kommission zur Aufklärung des Völkermords in Ruanda.
1994, Félicien Kabuga a fait la commande de plus de 580 tonnes de machettes neuves.
Also er sagt, dass Kabuga schon im Februar 1994, also 2 Monate bevor dann der Völkermord losging, mehr als 780 Tonnen an brandneuen Macheten geordert hat. Also insgesamt hat Kabuga wohl ganz wesentlich dazu beigetragen, diese Inter-Ahamwe-Miliz zu finanzieren.
Also er hätte mit seinem Einfluss sicherlich auch anders agieren können, aber man muss sagen, unterm Strich, es ist richtig, ihn als so etwas wie einen Drahtzieher und vor allem auch Finanzier dieses Völkermords zu bezeichnen. Nach dem Stand der Ermittlungen.
Genau, so sehen zumindest die Indizien aus und alles Weitere muss ja jetzt auch noch vor Gericht dann geklärt werden.
Nun guckt man sich das an, 1994 ist dieser Völkermord geschehen, jetzt haben wir 26 Jahre später, da fragt man sich natürlich sofort, wie kann es sein, dass jemand sich 26 Jahre lang dieser Verantwortung und seiner Verhaftung eben entziehen kann?
Naja, da scheint Geld dann auch ganz gut zu helfen. Zumindest ist das jetzt so der Verdacht, der da im Raum steht. Also der Reichtum soll Kabuga wohl geholfen haben, dass er jetzt mehr als ein Vierteljahrhundert an den Fahnen entkommen ist. Er war in vielen Ländern wohl zwischenzeitlich, zum Beispiel hier in Kenia, dann im Kongo, in der Schweiz, in Belgien heißt es und wohl sogar auch in Deutschland. Und jetzt lebte er zuletzt natürlich unter falscher Identität und inzwischen ist er ja auch schon 84 Jahre alt, lebte er in Paris, wie auch schon einige andere Drahtzieher des Völkermordes. Also jetzt nicht unbedingt Paris, sondern auch in anderen Teilen von Frankreich. Das hat auch schon für einige Spannungen zwischen Ruanda und Frankreich geführt. Ruanda hat der französischen Regierung deswegen lange schwere Vorwürfe gemacht. Ruandas Präsident Paul Kagame hat sogar von Fluchthilfe für die Drahtzieher gesprochen, die Frankreich da ausüben würde. Und daraufhin hatte dann Frankreichs Präsident Macron angekündigt, dass jetzt doch mal endlich die Ermittlungen vorangetrieben werden sollten. Es gab jetzt auch so eine Kommission, die sich noch mal genauer mit dem Völkermord beschäftigt hat. Und möglicherweise ist jetzt auch diese Festnahme dann ein Ergebnis davon, dass man noch mal ein bisschen genauer geguckt hat.
Ich hatte den Internationalen Strafgerichtshof erwähnt zur Aufarbeitung, zur rechtlichen Aufarbeitung, wenn man so will, dieser Verbrechen. Diesen Strafgerichtshof hat es bis 2015 gegeben. Der hat einige Personen angeklagt, viele auch verurteilt, einige freigesprochen. Jetzt gibt es diesen Strafgerichtshof gar nicht mehr, sondern nur eine Nachfolgeorganisation. Was bedeutet diese Festnahme jetzt für diesen ganzen juristischen Komplex?
Ja, dieser Strafgerichtshof, von dem du da sprichst, den gab es damals hier in Tansania, in Arusha. Da sind tatsächlich dann viele Fälle verhandelt worden. Das war natürlich auch erstmal gut, das hier auch in Ostafrika zu haben, auch was dann die Akzeptanz für so einen Strafgerichtshof angeht. Das ist ja manchmal auch so ein bisschen schwierig, wenn dann die vermeintlichen Täter immer nach Europa ausgeliefert werden. Aber insgesamt war das halt ein Ableger des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag. Und da geht es dann auch jetzt für diejenigen weiter, die so wie Kabuga dann noch gefasst werden sollten. Also er wird jetzt wohl erstmal der Generalstaatsanwaltschaft in Paris vorgeführt. Dann beginnt eben dieser juristische Prozess in Frankreich. Aber dann, so müsste es dann sein, kommt er dann eben nach Den Haag und muss sich da verantworten. Und du hast es ja auch schon erwähnt, er ist jetzt einer von dreien von wirklich den mutmaßlichen Hauptverantwortlichen des Völkermords, die noch auf freiem Fuß waren. Wer jetzt immer noch gesucht wird, ist der frühere ruandische Verteidigungsminister und auch ein hochrangiger Militär. Von denen weiß man bis jetzt nicht, wo sie sind.
Das ist also das eine, diese juristische Aufarbeitung vor diesem Internationalen Strafgerichtshof. Das andere ist ja, wie man in Ruanda selbst mit der Hinterlassenschaft dieser Massenmorde umgegangen ist. Da hat es auch eine Art von juristischer Aufarbeitung gegeben, von Millionen von Fällen dann vor kleinen Dorfgerichten. In der Zeit bis 2012 war das wiederum, wie erfolgreich ist dieser Weg gewesen für das Land?
Ja, das ist so ein bisschen schwer einzuordnen. Also es war ja so ein bisschen eine verordnete Versöhnung, kann man sagen. Also man hat dann diese Gerichtshöfe einberufen, wo dann zum Teil auch kleinere Fälle verhandelt wurden, wenn jemand vielleicht seinen Nachbarn verraten hatte oder so. Aber natürlich hat auch das schon viel Leid ausgelöst. Manches wurde dann tatsächlich so ganz handfest wieder gut gemacht, kann man nicht sagen, aber zum Teil wieder ausgeglichen mit Zahlungen, mit du gibst mir jetzt so und so viele Ziegen oder so. Aber ja, es hat ein bisschen geholfen, aber was jetzt die großen Wunden angeht, ist dieser Völkermord bestimmt oder ist das, was da übrig geblieben ist, das ist für viele noch nicht abgeschlossen. Das ist ja auch erst 26 Jahre her. Das heißt, es gibt eben auch in Ruanda noch sehr viele, die das damals erlebt haben. Ich war mal mit einer Gruppe Frauen zusammen, die haben von Kigali aus, also von Ruandas Hauptstadt aus, einen Prozess gegen einen mutmaßlich Verantwortlichen verfolgt. Das war ein früherer Bürgermeister aus Ruanda, der mit dafür verantwortlich gewesen sein soll, dass es ein Massaker in einer Kirche gab 1994. Und diese Frauen waren halt in dieser Kirche. Eine von ihnen ist dann danach auch noch von den Hutu verschleppt worden und mehrfach vergewaltigt worden. Also sie hatten wirklich alle ganz Schreckliches erlebt. Und an diesem Prozesstag war das natürlich unheimlich emotional bei denen. Also das war auch wirklich nicht, als wenn es dann schon viele, viele Jahre her ist, sondern als wäre es eben erst gewesen, weil das halt Wunden sind, die nicht so schnell verheilen. Und dieser Bürgermeister hat dann damals wegen Beihilfe eine hohe Gefängnisstrafe bekommen. Und das war dann tatsächlich so ein ganz klitzekleiner Funken Gerechtigkeit, also sofern es den dann überhaupt geben kann für diese Frauen. Und auch die Festnahme jetzt von Kabuga, die bringt die Aufarbeitung dann vielleicht noch ein bisschen weiter voran, meint wieder der Leiter der Aufklärungskommission in Ruanda.
Il faut comprendre que lorsque on arrête un génocidaire, quelque part, un rescapé du génocide, il est soulagé.
Also man müsse verstehen, dass immer, wenn jemand festgenommen wird, der am Völkermord beteiligt war, dass dann irgendwo einer der Überlebenden oder eine Überlebende erleichtert ist.
Das heißt auch, wenn du das Ganze einschätzen solltest, so schwer man das ja wahrscheinlich überhaupt tun kann. Versöhnung, so etwas ist ja ein großes Wort. Versöhnung ist eigentlich nur auf eine sehr lange Zeit möglich und möglicherweise erst, wenn eine ganze neue Generation dort Verantwortung trägt und das Leben bestimmt.
Ja, sicher, Zeit heilt vielleicht dann auch da ein wenig die Wunden. Aber es gibt auch immer noch wieder, es gibt weiter ja auch Konflikte zwischen Hutu und Tutsi, jetzt nicht unbedingt in Ruanda, sondern jetzt im Osten von Kongo. Also es gibt auch noch neues Leid, das quasi auf dem Alten fußt. Also es dauert, glaube ich, wirklich noch lange, bis das alles abgeschlossen ist.
Und das war der Tag hier im Deutschlandfunk an diesem Montag, den 18. Mai 2020. Ich bin Jasper Barenberg. Danke fürs Interesse und tschüss.